Herzlich willkommen zum NetBit-Podcast. Das ist die Ausgabe Nummer 68 und was Sie eben gehört haben, waren die Duisburger Philharmoniker unter Jonathan Darlington mit einem sehr kurzen Auszug aus... Oh, jetzt muss ich mal gucken, das habe ich jetzt gar nicht notiert, weil mir das eben so spontan in den Sinn kam. Kurzzug aus, es ist auf jeden Fall Edward Elgar. Das kann ich Ihnen schon mal so verraten. Ich glaube aus den Enigma-Variationen. 12 Sekunden aus den Enigma-Variationen, glaube ich. Ich schaue nochmal eben. Ja, Edward Elgar aus den Enigma-Variationen. Und wie gesagt, die Duisburger Philharmoniker. Sehr kleiner Ausdruck. Ich hatte ja im letzten NetBit-Podcast schon mal einen Klingelton von Ideen Duisburger Philharmonikern verwendet. Denn... ich weise gerne nochmal darauf hin, diese Klingeltöne können Sie sich kostenlos dort herunterladen. Wenn Sie also Klassik-Fans sind und ein Handy haben, das MP3 Klingeltöne darstellen kann, dann, ja, dann hören Sie sich doch einfach mal was an. Es gibt dann noch Bruckner, den haben wir das letzte Mal, glaube ich, gehabt. Dann haben wir Bohème-Klinge, Daphne, Mahler, Darlington, Klingelton und was ganz, ganz, ganz grandios, das ist auch der Einstimmen-Klingelton. Also da hören Sie dann wirklich, wie die Musikanten sich gerade einstimmen und ich glaube, mit dem Klingelton haben Sie garantiert die Aufmerksamkeit jeder Straßenbahn sicher. Wie gesagt, diese Klingeltöne stehen unter einer Creative Commons Lizenz und ich sage auch jetzt nochmal die URL www.dagapo-dp.de. Ja, dann noch ein Wort der Entschuldigung an alle diejenigen, die die Modem-Ausgabe des NetBit-Podcasts abonniert haben sollten. Da gibt es auch immer noch etliche, die noch mit einem 56K-Modem im Internet unterwegs sind. Und genau für die haben wir ja auch immer noch so eine reduzierte Variante des NetBit-Podcasts, also von der Qualität her. Und das ist meistens immer so um die Hälfte der Megabyte-Anzahl des normalen Podcastes. Mich würde jetzt auch nochmal interessieren, ob die Megabyte-Anzahlen, also ob das Megabyte, was vom Archive.org kommt, eben halt auch durch die 56K-Modem passt, also wie lange so etwas dauert, bis das geladen ist. Falls Sie 56K-Modem-Nutzer sind und den Podcast hören sollten, online geht das sicherlich auch. Vermute ich mal. Es ist lange her, dass ich mit einem 56K-Modem gesurft habe, muss ich feststellen. Ich kann mir das nicht so richtig mehr vorstellen. Das sind so seltsam. Also, wie gesagt, bevor ich hier noch weiter ins Schwafeln komme und von meinem Skript abweiche, von dem ich jetzt sowieso schon abgewichen bin, verzeihen Sie mir das mal eben, diese Anmerkung. Also, wie gesagt, wenn Sie ein Modem-Podcaster sind oder jemanden kennen, der ein Modem noch mit 56K mit hat, dann wäre ich daran interessiert zu erfahren, wie das jetzt ist, wie sich das anfühlt, weil seit neuestem Jahr, wenn ich den NetBit-Podcast hochlade, dann gibt es ja beim archive.org die Möglichkeit, dass eben halt eine DSL-Ausgabe erstellt wird und dann gibt es nochmal die Modem-Ausgabe, die Hälfte und für diejenigen, die Ogg Vorbis auf ihrem Podcast-Player der Wahl abspielen können, gibt's das auch nochmal als Ogg Vorbis-Variante. Ich glaube, wir sind der einzige Podcast, der diese wunderbaren drei Möglichkeiten überhaupt anbietet. Von daher wäre es natürlich mal interessant zu hören, von Ihnen zu hören, wie Sie den nutzen. Also 56K-Modem-Variante wäre ich sehr interessiert in allererster Linie. Wenn Sie sagen, okay, ich höre mir das hier über Ogg an oder im Ogg-Format eher gesagt, dann wäre ich auch daran mal interessiert, mal so ein kleines Stimmungsbild zu haben. Ich weiß und ich kann sehen, dass die beiden Ausgaben auch relativ häufig abgerufen werden. Nicht so häufig wie die DSL-Variante, weil die, wenn ich das richtig im Kopf habe, als erstes und ausschließlich im RSS-Feed landet. Aber wenn Sie dann eben halt die 56K-Variante hören oder Ogg Vorbis, dann bitte Kurzkommentar unterhalb des Themenschwerpunktes dieses Podcastes. Und jetzt kehre ich zurück zu meinem vorbereiteten Skript. Das ist heute alles ein bisschen länger und alles etwas spontaner als sonst. Das alles hat Ihnen wie immer Christian Spließ erzählt, der hier am Mikrofon ist. sitzt. Gehen wir jetzt aber doch direkt zu den Meldungen, die in der letzten Woche im NetBe-Podcast waren. Und das waren so einige. Deswegen hat dieser Podcast auch Überlänge, abgesehen mal von der ellenlangen Einleitung, die ich hier eben fabriziert habe. Axel Schaper macht auf zwei Ausstellungen zum Thema NS-Raubgut in Bibliotheken aufmerksam. Die Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg stellt in einer Kabinettausstellung erstmals Ergebnisse ihrer Provenienzrecherchen vor. Am 25.11.2008 eröffnete auch die Berliner Stadtbibliothek, die ZLB, eine Ausstellung zum Thema, über die im Börsenblatt dann berichtet wurde. Beide Eröffnungsabende waren eindringliche Erlebnisse und machten mit unterschiedlichen Akzentsetzungen deutlich, wieso es geboten ist, dass sich Bibliothekare an ihrer Beteiligung an der Ausrottung der Juden erinnern. Zeigt Hamburg dabei exemplarisch ein Opferschicksal, so weist Berlin auf Bestände hin, die jüdische Provenienzen enthalten. Die ZLB hatte zwar eine kleine wichtige Schrift veröffentlicht, zu finden unter dem Verfassernamen Bockenkamm, geraubt heißt das Ganze, und diese Schrift hat prägnant verstreutes Wissen über die Bestände zusammengefasst und auch einige neue Erkenntnisse aufgezeigt. So enthält ein bisher als Jagor gelesenes Zugangsbuch J Provenienzen aus der Pfandleihanstalt. Ausdrücklich war bekannt, dass diese Bücher aus evakuierten Judenwohnungen kamen. Eine bis in unsere Tage vorgenommene Verteidigung gewisser leitender Herren sollte zukünftig unterbleiben, so Axel Schaper, der auf die zwei Ausstellungen zur Thematik des NS-Raubgutes in Bibliotheken aufmerksam machte. Bilder und Rechte. Das sind zwei Dinge, die ab und an wirklich sehr kompliziert sein können. Als Blogger kann es einem da schon mal passieren, dass man eine saftige Abmahnung im Briefkasten findet. Nämlich dann, wenn man arglos ein Bild verlinkt hat und gar nicht wusste, was es mit dem Urheberrecht oder dem Persönlichkeitsrecht auf sich hat. Wer ab sofort Bilder aus dem Bundesarchiv verwenden möchte, braucht sich vor Abmahnungen nicht mehr zu fürchten. Wie Heise nämlich meldete, stellt das Bundesarchiv Bilder unter eine Creative Commons Lizenz. 89.000 Bilder stehen jetzt bei Wikicommons bereit. Für die Kooperation mit der Wikipedia hat die Bundesbehörde die Bilder zur Verfügung gestellt, an denen sie genügend Rechte hatte, um sie unter einer freien Lizenz zu veröffentlichen. Sie stehen nun unter der Lizenz Creative Commons Attribution Sharealike 3.0, die auch die kommerzielle Nutzung und Bearbeitung der Bilder erlaubt. Ja, das ist schon eine schöne Sache, diese Creative Commons Lizenz, denn wir erinnern uns, das Bundesarchiv hatte schon mal Bilder ins Netz gestellt, diese waren aber kostenpflichtig. In diesem Blog stellen wir aktuelle Entwicklungen rund um das Wissenschaftsportal Vascoda und die an Vascoda beteiligten virtuellen Fachbibliotheken und Fachportale vor. Thematisiert werden in verschiedenen Rubriken neue Angebote, Ziele, Ideen und Konzepte zur inhaltlichen und technischen Weiterentwicklung, Wünsche und Anforderungen der Nutzer und Benutzerinnen und der beteiligten Bibliotheken sowie aktuelle Diskussionen der verschiedenen Vascoda-Gremien und Arbeitsgruppen. So liest sich das auf der Webseite vascoda.wordpress.com. Allerdings, das Blog ist noch im Beta-Stadium. Deswegen können unter anderem die Kommentare noch nicht akzeptiert und freigeschaltet werden. Hinweise über hakelige Stellen nimmt das Team aber, wie man ja auch bei uns im NetBeat-Blog in den Kommentaren zum Beitrag sehen kann, jederzeit gerne entgegen. Für den einen ist es die beste Erfindung seit dem geschnittenen Brot, für andere ist es nur Stammtischgeschwätz im Netz. Es geht um den Dienst Twitter. Der sogenannte Mikroblogging-Dienst bietet 140 Zeichen zur Beantwortung einer einzigen Frage an, was tut man gerade? Wie Bibliothekare diesen Dienst für sich selber nutzen können, erklärt David Lee King. In seinem Blog www.davidleeking.com finden Sie 10 Tipps, die schon im Mai 2007 gepostet wurden. Aber, naja, wie heißt das in der Werbung für einen Radiosender doch so schön? Gutes bleibt. Seit dem 3.12. gibt es etwas Neues im Web, beziehungsweise sagen wir mal, so ganz neu ist es nicht, aber es ist eine neue Version, nämlich die neue Version der BIP-Homepage ist seit dem 3.12. erreichbar Und zwar unter www.bib-info.de. bib-info.de. Die Seiten wurden komplett neu und visuell gut gestaltet, möglichst barrierefrei außerdem. Auch Informationen wurden ergänzt, so beispielsweise zur Lektoratskooperation, eine Kooperation des BIB mit dem DBV und der EKZ und vielen, vielen einzelnen Bibliotheken. Neu auch das Neuigkeitenkonzept. Wenn bei den Landesgruppen und Kommissionen in Zukunft etwas unter Aktuelles eingestellt wird, wird das automatisch auf die Hauptseite gehoben und soweit sichtbarer als bisher. Wer diese Aktualitätenmeldungen gerne als RSS beziehen möchte, dem steht nun statt der bisher lediglich 3, 4 verfügbaren Feeds ein ganzes Portfolio an Möglichkeiten zur Verfügung. Und das ist wirklich reichhaltig. Und was ist? Natürlich, wie bei jedem Relaunch, ein negativer Effekt. Richtig. Bitte aktualisieren Sie Ihre Links, denn die sind auch neu. Eben auch ein bisschen sprechender konzipiert. 4,6 Milliarden Arbeitsstunden. Schon eine ganze Menge. Arbeiten Menschen in Deutschland? Nein. Moment. Die Menschen in Deutschland arbeiten 4,6 Milliarden Stunden ehrenamtlich pro Jahr. Nach einer Studie des Prognos-Instituts liegt Baden-Württemberg bei diesen ehrenamtlichen Arbeiten vorne. Berlin ist Schlusslicht, das hat das ZDF in der letzten Woche berichtet. Die Meinungsforscher von Prognos haben im Auftrag von AMB Generali einen nach Regionen aufgeschlüsselten Engagement-Atlas erarbeitet. Aus ihm geht hervor, dass sich deutschlandweit mehr als ein Drittel der Bevölkerung über 16 Jahre, 34,3% sind das, ehrenamtlich engagiert. In den südlichen Bundesländern ist der Anteil der Freiwilligen mit bis zu 40% besonders hoch und die östlichen Bundesländer schneiden deutlich schlechter ab und kommen auf Werte bis maximal 31%. Was das ehrenamtliche Engagement bewirken kann, auch davon erzählt das ZDF und wir haben natürlich mal rausgegriffen etwas, was mit Bibliotheken zu tun hat, nämlich die Initiative Unternehmen selbst beteiligen aus Dresden. Die Studenten wollten, dass die Unibibliothek zusätzlich sonntags und in den Nachtstunden öffnet. Die anfallenden 750 Euro Kosten für Personal, Wachschutz und Reinigung trugen anfangs die Studenten selbst. Heute nutzen an jedem offenen Sonntag bis zu 1000 Studierende und Bürger der Stadt die Bibliothek. Und die Kosten werden mittlerweile durch Spenden und Unternehmenssponsoring gedeckt. Aus dieser kleinen Initiative entstand 2005 die erste deutsche Studentenstiftung mit 25.000 Euro Startkapital. Den Link zur Initiative und weitere Informationen zum Engagementatlas finden Sie in der Themenübersicht des Podcastes verlinkt. Da passt doch die Meldung, die jetzt folgt, ganz gut dazu. In Weinheim wurde eine Ehrenamtliche stellvertretend für ein ganzes Team mit der Ehrennadel der Stadt für das Engagement in einer Schulbibliothek ausgezeichnet. Das berichtet die Rhein-Neckar-Zeitung. Seit 2 Jahrzehnten zählt Jutta Quinker zum Elternkreis der Bibliotheksmütter, die die Schülerbibliothek des Werner-Heisenberg-Gymnasiums betreuen. Mit rund 30 anderen aktiven Bibliotheksmüttern kümmerte sich Quinkert 20 Stunden in der Woche unter anderem um die personelle Betreuung der Bibliothek, Neuanschaffungen, Ausmusterungen, Registraturen und natürlich die Ausleihe. In den letzten Jahren kam die elektronische Erfassung der Bestände hinzu und dank der Hilfe engagierter Schüler die Verknüpfung zur bibliothekarischen Online-Datenbank. Stellvertretend für die anderen Bibliotheksmütter nahm Quinkert die Ehrennadel der Stadt in Empfang. Das ist doch mal ein sehr schönes Beispiel dafür, dass Schulbibliotheken eben halt manchmal nicht nur reine Büchersammlungen sein können. Ja, so geht das mit den Ankündigungen. Man liest sie, beispielsweise, dass Martin Westcott der diesjährige Preußischer Preisträger ist und denkt sich so, dass es bis zur Preisverleihung am Tag der Bibliotheken ja immer noch ein bisschen hin ist. Da kann man die Meldung immer noch mal bringen und wuppdich ist man drüber hinaus, über die Deadline nämlich. Nun, da sonst in der bibliothekarischen Blogosphäre und in der Podcaster-Sphäre die Meldung nicht gebracht wurde, hier mal nochmal im Nachklapp. In diesem Jahr erhält die Auszeichnung Pfarrer Martin Westcott in Würdigung seiner Verdienste um die Erhaltung und Sammlung von Literatur, die zur Vernichtung bestimmt war. In einer alten Klosteranlage hält er zusammen mit der Gesellschaft zur Förderung von Kultur und Literatur e.V. zurzeit rund 50.000 Bücher bereit. Es handelt sich ursprünglich um Entsorgungsopfer der Wende. Bücher vorwiegend aus DDR-Verlagen, die nach 1989 plötzlich unverkäuflich und zum Teil auf Müllkippen gelandet waren. Heute erhält Herr Westcott von Verlagen Remittenten zugeschickt und gegen eine Spende kann man bei ihm entlegene Buchexemplare erhalten. Martin Westcott hat der schlichten Wahrheit, dass Bücher nicht auf den Müll gehören, Geltung verschafft. Wenn ich die Sendung mit der Maus nun so verfolgen würde, also ich hier am Mikrofon, wäre mir Charlie und Lola bestimmt ein Begriff. Aber der Christian, der stolperte dann rein zufällig beim verkaufsoffenen Sonntag in Duisburg über Das ist aber total mein Buch von Lauren Child. Ich bin total begeistert davon. Laut dem Antolin-Programm ist das Buch für die zweite Klasse gedacht. www.antolin.de, können Sie sich mal angucken, was das ist. Stimmt, sage ich jetzt mal auch so. Ein einfaches Bilderbuch ist das längst nicht mehr, dafür muss man schon einigermaßen lesen können. Zweite Klasse ist da ganz okay. Warum bin ich denn so begeistert? Weil ich einfach keine guten Kinderbücher kenne, in denen Büchereien und Bibliotheken erstens ein gutes Image haben. Ja, an dieser Stelle sei mal Harry Potter unter anderem zitiert, ne? Und eben halt, weil zweitens hier sehr schön und anschaulich erklärt wird, was man als Bibliothekar eigentlich macht. Also eher indirekt, aber es wird erklärt. Charlie besucht mit ihrer Schwester Lola die Bücherei. Denn Lola hat momentan ein absolutes Lieblingsbuch. Dumm nur, dass sich das jemand anderer ausgeliehen hat. Was tut Charlie also? Sie erklärt, dass die Bücherei tausende von anderen Büchern hat und dann macht sie das, was wir Bibliothekare eigentlich Tag für Tag machen. Sie berät die Schwester. Nicht so viel Text, bunte Bilder und was mit Tieren soll es also sein. Und am Ende hat Lola dann ein wirklich obsoletes neues Lieblingsbuch. Dazu gibt's noch sehr, sehr schöne plastische Bilder und ich habe beim Lesen wirklich hellauf lachen müssen, so das andere Mal. Also, wenn es das als Bilderbuch-Kino gibt oder irgendwo, vielleicht erstellt das ja mal einer, also ich hier würde es sofort vorführen. Ist sehr, sehr, sehr schön gemacht. Ist für die Kinder wirklich sehr verständlich und diese ganzen Spielereien mit den Texten und die Bildcollagen, die da drin sind. Sehr, sehr, sehr eine tolle Reihe und naja, das Ganze kostet auch gerade mal 10 Euro. Ich meine, selbst in den Zeiten, in denen man den Etat eigentlich ausgeschöpft hat, könnte man das ja mal bestellen, beziehungsweise sich mal fürs nächste Jahr auf die Fahne schreiben. Also wie gesagt, wirklich sehr, sehr schön. Das ist total mein Buch von Lauren Scheidt. Und wenn Sie jetzt sagen, okay, da gibt es aber noch andere gute Kinderbücher zum Thema Bibliothekar. Es gibt, das weiß ich und das habe ich auch persönlich ja noch, meine Freundin ist Buchhändlerin. Aber da geht es halt eben nur wirklich um den Buchhandel. Wird auch sehr nett erklärt, das ist so ein kleines Pixie-Buch. Ansonsten kenne ich keine guten Kinderbücher dazu, zu diesem Thema, was Bibliothekare eigentlich so machen. Und von daher ist meine Begeisterung, glaube ich, gerechtfertigt. Nochmal, das ist aber total mein Buch, ist total toll und das sollten Sie sich anschaffen oder sollten Sie vielleicht mal auch persönlich reingucken. Lauren Scheidt ist die Autorin. Mit dieser kleinen Buchempfehlung beschließen wir den NetBib-Podcast, der die Ausgabe Nummer 68 trug. Alle Links zu den Themen dieser Ausgabe gibt es unter log.netbib.de in der Themenübersicht. Mails, wie immer über das Kontaktformular, das finden Sie im Kopf der Webseite verlinkt. Schneller geht's natürlich mit der Reaktion, indem Sie einfach mal die Kommentarfunktion nutzen. Finden Sie direkt unterhalb der Themenübersicht. Ist wirklich nicht schwer zu finden. Ansonsten finden Sie, wenn Sie Raute netbib-podcast mal bei Twitter. Wir hatten das Thema ja in diesem Podcast. www.twitter.com oder mal bei Identica eingeben, www.identi.ca, dann könnte es sein, dass Sie da so etliche wunderbare Kurzmitteilungen finden und die stammen von mir, denn ich twittere seit Neuestem, immer wäre ja schon seit Beginn dieses Podcasts, ich glaube, da gab es Twitter noch gar nicht. Ich podcaste und ich blogge und ich mache auch Live-Twitter-Blogging sozusagen, um jetzt nochmal die Kurve zu kriegen. und diesen Podcast angenehm zu beschließen, während der Erstellung auch nochmal so einige Infos zusätzlich. Wenn Sie also Raute netbib-podcast eingeben, egal ob groß oder klein, beide Wörter, werden Sie da etliches finden. Vielleicht mal einen Anreiz, sich Twitter oder Identica nochmal genauer anzugucken. Ich wünsche Ihnen, um das Ganze jetzt nochmal abzurunden, diese Ausgabe ist wirklich überlang, eine schöne Arbeitswoche. Mein Name ist und bleibt Christian Splies. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder.